Das Thema für heute ist uns gegeben, es ist bekannt, die biblische Schau von der Endzeit und ihre Bedeutung für uns heute. Matthäus 24 möchte ich dazu lesen, Matthäus 24. Aber bevor wir lesen, möchte ich einige einleitenden Worte sagen. Wenn von der biblischen Schau der Endzeit die Rede ist, dann ist es wichtig zu erkennen, dass es einige Darstellungen oder Schilderungen gibt oder Einteilungen der ganzen Endzeit. Es kann uns vielleicht helfen, einen Überblick zu bekommen von der Gestalt, die uns die Schrift zeigt. Einmal vom Alten Testament her wird uns das, was wir als Endzeit bezeichnen, gezeigt. Erstens kommt eine Sammlung Israels nach Ezechiel 37. Dort wird uns geschildert, wie die Totengebeine zusammenkommen. Gegen Ende der Zeit, wenn es Richtung Wiederkunft Jesu Christi geht, dann soll Israel gesammelt werden. Im Neuen Testament ist da die Rede vom Feigenbaum, der ausschlägt, Blätter bekommt und so weiter. Dann ist auch die Rede von anderen Bäumen bei Lukas. Es sind auch andere Völker, die aufblühen und wieder eine gewisse Selbstständigkeit erlangen. Interessant ist, dass wir dieses schon seit einigen Jahrzehnten erleben. Nicht nur bei Israel, ein neues Selbstbewusstsein der nationalen Identität, sondern auch bei anderen Völkern. Das scheint gleichzeitig daherzugehen. Also zunächst einmal wird gesprochen im Alten Testament bei Ezechiel von dieser Sammlung Israels. Dann haben wir bei Daniel in Kapitel 9, da ist die Rede von einem Bund oder von einem Vertrag, der festgemacht wird, einen Vertrag mit Israel. Schlachter übersetzt da, man wird handeln. Eine andere Übersetzung sagt, er, das dürfte sich dann auf den Fürsten beziehen, von dem dort die Rede ist. Er wird einen Bund, und im Grundtext könnte das heißen, festmachen. Nun wissen wir nicht genau, was das heißt. Heißt es, dass ein Bund, der bereits besteht, fester gemacht wird oder jetzt erst in Kraft tritt? Oder heißt es, dass ein Bund erst entsteht? Wie dem auch sei, von einem solchen Bund oder Vertrag mit Israel, mit dem Volk Gottes, ist da die Rede. Dieser Vertrag, dieser Bund wird offensichtlich für 7 Jahre gemacht. Und in der Mitte dieser Zeit wird er gebrochen von dem, der ihn ins Leben rief bzw. festmachte. Und Opfer wird jetzt verboten, was bis dahin möglich gewesen war, offenbar Kraft dieses Bundes. Es ist also da die Rede von 7 Jahren. Am Ende dieser Zeit, nach Sacharja, soll dann der Messias auf den Ölberg kommen. Das ist eine Schilderung, die wir hauptsächlich im Alten Testament finden, wenn wir einige Prophetien aus verschiedenen Propheten zusammenziehen. Im Neuen Testament, entschuldigen Sie, darf ich bitten, dass während meines Vortrages nicht fotografiert wird? Ja. Vielen Dank. Also, im Neuen Testament, in der Offenbarung, haben wir dann folgendes Schema oder folgende Darstellung. Da ist die Rede von 7 Siegeln. In Kapitel 6 werden zuerst 6 Siegel geöffnet und das 7. Siegel bringt uns dann 7 Posaunen. Wir haben also zunächst 6 Siegel. Diese beginnen mit der Zeit des Johannes. Jesus sagt, er soll schreiben, was nach dem kommt, das jetzt ist. Und er hat eben gehört. Jesus hat ihm erzählt, er hat diktiert 7 Briefe an 7 Gemeinden dieser Zeit. Und das ist das, was ist, die Situation in diesen Gemeinden. Und dann soll Johannes schreiben, das, was nach diesem kommt. Das heißt, was nach der Zeit von Johannes kommt. Mit anderen Worten, mit Kapitel 6 beginnt dann mit diesen Siegeln eine Schilderung dieser ganzen Zeit zwischen jener Zeit, die kurz nach Jesu Himmelfahrt anfing, bis zur Wiederkunft, die dann in Kapitel 19 geschildert wird. Das ganze Kapitel 6 bis 19 ist eine Darstellung in Form von 7 Siegeln. Mit Kapitel 8 beginnt die Darstellung des 7. Siegels. Und diese, wie gesagt, bringt uns 7 Posaunen oder die Zeit von 7 Posaunen. Posaunen sind wohl Warnsignale, Gericht ist da, aber dieses Gericht ist nicht ein Endgericht, sondern ein rufendes Gericht. In allem diesem, durch alles, will Gott Menschen rufen. Es ist immer noch Gnadenzeit. Dann bringt uns die 7. Posaune wieder eine ganz kurze Zeit. Wir haben also die längere Zeit, 6 bis 19, in der Offenbarung, dann die kürzere Zeit im 7. Siegel mit den 7 Posaunen. Aber die 7. Posaune bringt uns dann die 7 Zornschalen. Das sind die letzten Erdengerichte. Eine letzte Warnung. Aber dann kommt bald der Herr Jesus und wird dann fertig mit seinen Feinden. Das ist die Schilderung, die uns in der Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel, begegnet. Wir haben aber noch eine Schilderung, und zwar in den Evangelien, und zwar in Matthäus 24. Die Ölbergrede ist eine der letzten Reden unseres Herrn. Sie ist nicht die letzte, denn Jesus wird noch einige Reden richten an seine Jünger, im Geheimen, in einem Raum oder unterwegs nach Gethsemane. Aber diese Rede ist gehalten, nachdem er den Tempel verlässt und auf dem Ölberg sitzt. Und da hält er eine Rede an seine Jünger. Und die ganze Rede ist für seine Jünger. Das vergessen wir manchmal, wenn wir andere Stimmen hören, die andere Auffassungen hineinbringen, die eigentlich nicht schriftgemäß sind. Es ist immer wichtig, dass wir bei allen Stimmen zurückgehen zur Stimme unseres Hirten und uns fragen, was hat denn unser Hirte eigentlich gesagt? Und er hat es als Hirte gesagt. Er ist gut mit uns. Er will uns begleiten bis zum Ende. Nun, in Matthäus 24 und 25 haben wir einige Teile dieser Ölbergrede. Der erste Teil geht bis zu Vers 31 in Matthäus 24. Ab Vers 32 haben wir eigentlich Ermahnungen, Worte, die in die Gegenwart hineinreden. Wenn wir Gegenwart sagen, dann ist das die Gegenwart der Jünger Jesu, bis er wiederkommt. Er spricht zu seinen Jüngern, die gerade da sind, aber diese werden das Wort weitergeben. In seinem letzten hohen priesterlichen Gebet betet er für diese Jünger, aber auch für die, die nach ihnen seine Jünger sein werden. Also die das Evangelium erben werden oder von ihnen bekommen, bis Jesus kommt. Was Jesus seinen Jüngern sagte, gilt allen seinen Jüngern, bis er wiederkommt und die ganze Schar heimholt. Also ab Vers 32 in Matthäus 24 hat Jesus praktische Worte, die helfen sollen, den Weg zum Ziel zu gehen und beim Ziel anzukommen. Am Schluss haben wir dann noch einige Worte über das Endgericht, beziehungsweise wie Gott dann fertig wird mit der Menschheit. Auch da bringt man fremde Gedanken hinein. Und ich merke immer wieder in der Begegnung mit Brüdern, die Fragen haben, da merke ich schon, hier ist einiges an biblischem Denken zerstört worden. Und das tut einen so leid. Man kommt mit Auffassungen, die schriftfremd sind. Wir wollen da vorsichtig sein. Also heute Morgen möchte ich mich hauptsächlich mit den Versen 4 bis 31 befassen, vielleicht vornehmlich mit dem ersten Teil, denn dieser Teil, die Verse 4, die Bergpredigt beginnt mit Vers 4, Ende Kapitel 23 bis Matthäus 24, Vers 3, sind einleitende Verse. Vielleicht könnte ich die lesen, damit man den Zusammenhang hat. Wir können, wenn Sie die Bibel dabei haben, zusammenlesen. Also Matthäus 23, Vers 37. Jerusalem, Jerusalem, die die Propheten tötet und die zu ihr Gesandten steinigt. Wie oft wollte ich deine Kinder versammeln, in der Weise, wie eine Henne ihre Küchlein unter die Flügel sammelt und ihr wolltet nicht. Das muss nicht beschränkt bleiben auf das Bemühen unseres Herrn Jesus, während er in Israel kursierte und dort die Botschaft seines Vaters ausrichtete. Denn Jesus ist Gott in Menschengestalt. Er ist der König und der Hirte Israels. Und schon in der Vergangenheit, bevor er in diese Welt als Mensch gekommen war, hat er sich ja oft um Israel bemüht. Die ganze Geschichte Israels ist eine Geschichte eines Hirten, der sich immer wieder des Verirrenden annimmt. Ezechiel und Hosea sind da und auch Jeremia, rührende Propheten, die miterleben müssen, wie Gott leidet unter den Irrwegen seines Volkes. Da sehen wir am Beispiel mit Israel, wie Gott mit uns ringt, wie er um uns ringt und uns zu ihm bringen will. Israel ist ein Beispiel von der Art und Weise, wie wir immer wieder in die Irre zu gehen tendieren und wie Gott sich um uns bemüht. An Israel sollen wir lernen, wie Gott mit Menschen umgeht. Natürlich wurde dieses dann fortgesetzt, als er in das Seinige kam, Johannes 1. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn als solche nicht auf. Einige haben ihn aufgenommen und diese durften ihn dann in besonderer Weise erleben. Aber das Volk als solches wollte ihn nicht haben. Und das bringt Jesus hier am Ende seines Dienstes, bevor er ans Kreuz geht, zum Ausdruck. Bedenken wir sind hier ganz kurz vor dem Kreuz, in der Mitte der Karwoche. Jerusalem, Jerusalem, warum, warum? Also, er will sein Volk sammeln, aber es will immer weg von ihm. Jetzt heißt es in Vers 38, trotz dessen, oder zunächst wegen dessen und dann trotz dessen. Vers 38, siehe, euer Haus wird euch öde überlassen werden. Das ist wegen der Verirrung. Weil Israel sich nicht rufen lassen will, muss Gott strafen. Das ist dann 70 nach Christus eingetreten. Sein Haus wurde ihm öde überlassen. Denn ich sage euch, auf keinen Fall werdet ihr mich hinfort sehen. Und jetzt kommt das trotz dessen. Nach dieser Strafe gibt es wieder Hoffnung. Ihr werdet mich auf keinen Fall hinfort sehen, bis ihr sagt, ihr Israel, dieses Geschlecht vergeht nicht, bis alle Worte eingetroffen sind. Israel bleibt ein Beispiel für die Wege Gottes. Israel bleibt ein Fingerzeiger an der Uhr Gottes. Bis ihr sprecht, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Gott kommt auch mit Israel zum Ziel. Es heißt dann, und Jesus ging hinaus. Hinaus aus dem Tempel, er verließ gleichsam sein Volk. Verließ den Tempel und seine Jünger kamen hinzu. Und jetzt müssen auch sie lernen, den Tempel zu verlassen. Der Hebräerschreiber sagt, seid bereit, aus dem Lager herauszukommen und die Schmach des Herrn, der hinausgetrieben wurde, ausgewiesen wurde, mit ihm zu tragen. Es gilt, falsche, abtrünnige Religion zu verlassen und sich mit der Schmach des Herrn zu identifizieren. Und seine Jünger kamen hinzu, aber die Ölbergrede ist eine Hirtenrede, eine seelsorgerliche Anrede an diese Jünger. Er will sie begleiten auf diesem Weg des Alleingehens, bis sie einander wieder sehen in der Ewigkeit. Kamen hinzu, ihm die Tempelbauten zu zeigen. Sie sind innerlich noch nicht gelöst vom Tempel. Aber Jesus sagte zu ihnen, seht ihr nicht dieses alles? Wahrlich, ich sage euch, auf keinen Fall wird hier gelassen werden Stein auf Stein, der nicht abgebrochen werden wird. Das bezieht sich nicht auf die Einfassungsmauer. Einen Teil davon kann man heute noch besichtigen, zum Beispiel die Westmauer, die Klagemauer. Da ist Stein auf Stein geblieben, aber davon ist hier offenbar nicht die Rede. Hier ist die Rede vom eigentlichen Tempel, der damals hier bei in unserem Text wahrscheinlich in der Abendsonne so schön glänzte wie Gold. Und die Jünger sind noch einmal fasziniert von dieser außergewöhnlichen Pracht ihres Gotteshauses. Und sie können sich gar nicht vorstellen, dass das untergehen müsste. Und wenn es untergehen sollte, dann ist das Ende der Welt gleichsam für sie. Deshalb auch ihre Frage. Aber Jesus sagt, kein Stein wird auf dem anderen bleiben, alles wird abgebrochen werden. Als er aber auf dem Ölberg saß, kamen die Jünger, als man für sich war, zu ihm mit den Worten, sage uns, wann wird das sein? Sie haben gelernt, auch das Unglaubliche zu glauben. Wann wird das sein? Sie können es nicht fassen, aber es muss ja wahr sein. Und was ist das Zeichen? Kann man sich von vornherein oder im Voraus darauf gefasst machen? Was ist das Zeichen? Und da bringen sie zusammen Ankunft oder Wiederkunft des Herrn und Vollendung der Weltzeit. Die Zeit des Abbruches des Tempels muss das Ende der Welt mit sich bringen. Und da natürlich die neue messianische Zeit. Davon wissen sie schon etwas. Also in ihrem Denken ist das alles eins. In der Ölbergrede geht Jesus auf beides ein, auf die Zerstörung Jerusalems, macht aber deutlich, dass das noch nicht das Ende ist, sondern es kommt dann später noch einmal zu einem Ringen um diese Stadt. In Matthäus haben wir nicht die Besprechung von 70 nach Christus von der Zerstörung Jerusalems. Dort haben wir nur die Besprechung des zweiten Kampfes am Ende der Zeiten. In Markus und Lukas dürfen wir dann auch über 70 nach Christus hören, aber hier überspringt Matthäus diesen Teil der Ölbergrede, sodass wir hier in den Versen 4, da beginnt die Ölbergrede jetzt, 4 bis 14 einen kurzen Überblick haben über die Zeit zwischen Jesu Verlassen des Tempels bzw. Himmelfahrt und dem sogenannten Ende. Ab Vers 15 bespricht er das Ende. Wenn Sie Vers 14 sehen, da heißt es dort am Ende des Verses, und dann wird das Ende kommen. In Vers 15 zitiert er aus Daniel oder bezieht sich auf Daniel. Dieses Ende bei Daniel ist eine kurze Zeit, bevor das messianische, das Friedensreich aufgerichtet wird. Also Ende ist nicht ein Punkt, sondern eine kurze Linie, eine kurze Zeit. Und dieses Ende scheint dann besprochen zu werden ab Vers 15 bis 28. Und ab Vers 29 bis 31 in drei Versen schildert Jesus dann seine Wiederkunft. Eines muss noch gesagt werden, um einiges klarzustellen. Zwischen der Entrückung, auch in dieser Woche hatten Brüder immer wieder Fragen, diesen Eindruck bekam ich, wenn ein Echo da kam. Ja, wovon sprechen Sie eigentlich, wenn Sie das sagen? Sprechen Sie von der Entrückung oder sprechen Sie von dem Kommen auf den Ölberg? Die Schrift macht zwischen diesen zwei Kommen nicht einen so großen Unterschied, wie wir vielleicht manchmal gehört haben. Wenn Sie die Texte lesen, dann ist es sehr, sehr schwer, einen Unterschied herauszufinden. Einige wirklich bibeltreue Theologen wollen da oder können da keinen Unterschied sehen. Einige können schon einen Unterschied sehen. Es ist also nicht ganz einfach. Die Schrift macht nicht einen so großen Unterschied zwischen Entrückung und Kommen auf den Ölberg, als das in einigen Kreisen getan wird. Deshalb lohnt es sich einmal, alles zu sammeln und zu besprechen, was wir in dieser Woche versuchten zu tun, was überhaupt über die Wiederkunft Jesu gesagt wird, alles zu sammeln und sich ein Bild zu machen. Dass ein Unterschied ist, das scheint schon klar zu sein. Aber auch hier in diesem Text scheint die Entrückung in der Nähe des Kommens für das Friedensreich zu liegen. In Vers 31 ist von der Sammlung die Rede. Dasselbe Wort, das uns in 2. Thessalonicher 2 begegnet, wenn Paulus von der Entrückung spricht. Also die Entrückung scheint in diesem Text in der Nähe des Kommens auf den Ölberg beziehungsweise nach der großen Trübsal oder gegen Ende der großen Trübsal zu liegen. Das überrascht vielleicht einigen von uns, aber ich kann nicht anders als so zu sprechen, nachdem ich mich einige Zeit damit befasst habe. Natürlich ist das keine Garantie, wenn man sich damit befasst hat. Der eine kommt zu diesem Schluss, der andere kommt zu einem anderen Schluss. Damit kann ich nicht die Richtigkeit meiner Anschauungen belegen, dass ich mich damit befasst hätte und gründlich studiert hätte. Aber Sie dürfen selbst prüfen. Also, in Matthäus 24 wollen wir die Stimme unseres Hirten hören in diesen Worten. Und wir wollen nicht ausweichen, wir wollen nicht sagen, ach, das hier gilt ja Israel oder das gilt den Leuten dann später nach der Entrückung und so weiter. Der ganze Text ist seinen Jüngern gesprochen worden, für seine Jünger gesprochen worden. Und wir sind heute die Jünger, die sie damals waren. Wir tun also wohl, diese Worte, alle Worte ernst zu nehmen. Sonst könnten wir etwas verpassen. Hören wir das erste Wort unseres Herrn in Kapitel 4, in Vers 4. Und Jesus antwortete ihnen mit den Worten, seht, dass nicht jemand euch irreführe. Er gibt hier ein Beispiel für Irreführung, aber das ist nicht das einzige Beispiel, das er hätte anführen können. Es gibt allerlei Möglichkeiten, weg vom Hirten zu kommen, durch Stimmen, die auf uns zukommen. Und es ist gut, wenn wir die Stimme unseres Herrn kennen. Was heißt das, die Stimme unseres Herrn zu kennen? Wenn es in Johannes 10 heißt, die Schafe kennen seine Stimme. Er kommt zur Hürde dort des Morgens. Jesus gibt uns dieses Beispiel. Da kommt, der Nachtwächter ist da gewesen und jetzt kommen die eigentlichen Hirten. Und jeder Hirte holt seine Schafe aus dieser Hürde. Und die Schafe kennen die Stimme des jeweiligen Hirten. Was war diese Stimme, als Jesus in sein Eigentum kam? Warum kannten sie schon seine Stimme? bevor er da war, bevor er zur Hürde kam, die, die Jesu Eigentum waren, die Gottes Eigentum waren, bevor Jesus in die Welt kam, beziehungsweise bevor er seinen öffentlichen Dienst antrat, die kannten schon diese Stimme, die dann von Jesus kam, als sie ihn zum ersten Mal sahen. Warum? Weil sie in Gottes Wort gefußt waren. Weil sie dort die Stimme schon kannten. Es ging nicht um eine akustische Stimme, die man mit dem Ohr hört. Es ging nicht um ein inneres Empfinden. Es ging um eine Identität, um den Inhalt. Jesus war ihnen neu. Johannes der Täufer musste sagen, schau, da ist er. Und zwei von seinen eigenen Jüngern verlassen ihn und gehen ihm nach, wollen ihn kennenlernen. Aber sie sind nicht lange bei ihm und sie merken, aha, dieser ist es. Was er sagt, das kennen wir. Das ist uns nicht unbekannt. Das ist uns bekannt aus dem Worte Gottes. So kommt denn auch Paulus später und geht in die Synagogen und sagt, schaut einmal, hier ist das Alte Testament. Und ihr wisst von einem Rabbi in Israel, der dort einige Jahre gelehrt hat und dann gekreuzigt wurde, der hieß Jesus von Nazareth, der hat dies gesagt. Das ist dieser. Jesus sagt zu den Emmaus-Jüngern, schaut einmal, so sagt es die Schrift. Und er geht durch die Schriften, durch die Psalmen, durch die Propheten und spricht und sagt, schaut einmal, musste nicht der Messias alles dieses leiden? Warum seid ihr so überrascht? Die Stimme des Hirten ist im Wort Gottes. Und Jesus selbst sagt, der Vater hat meine Jünger mir gegeben. Sie waren schon beim Vater. Sie hatten den Vater kennengelernt. Als er dann kam, dann hat der Vater die, die seine waren, Jünger waren, dem Herrn Jesus gegeben. Und Jesus hat sie bewahrt. Und hinzu kommen dann noch andere. Also, wir wollen auf die Stimme unseres Hirten hören. Und diese Stimme ist im Wort Gottes zu vernehmen. Und dort lernen wir sie kennen. Und dann wollen wir andere Stimmen prüfen. Nun heißt es hier, seht zu, dass niemand euch irreführe. Warum? Warum warnt Jesus? Warum ist er so bemüht? Weil er seine Jünger liebt. Er ist ein Hirte. Er will nicht, dass seine Jünger ihn verlassen. Er hat sie gern. Er hat jedes seiner Schafe gern. Er will sie bei sich behalten. Er will nicht, dass einer von uns davonläuft. Nur bei ihm, nur bei seinem Wort können wir sicher durch die Gegend kommen, bis zum Ziel. Nur mit seinem Wort, nur bei ihm. Jesus sagt, passt auf, bleibt bei meinem Wort. Und dann kann ich euch bewahren. Seht zu, dass niemand euch von mir abbringt. Es werden andere kommen und sie werden die Aufmerksamkeit von mir auf sich lenken wollen. Paulus spricht von diesen in der Apostelgeschichte 20. Er sagt, aus eurer Mitte werden Männer kommen und werden versuchen, euch hinter sie herzukriegen. Dass die Aufmerksamkeit wird von Jesus weggelenkt und auf einen anderen gelenkt. Der muss nicht immer sagen, ich bin der Messias, aber es kommt aufs selbe drauf an. Jesus spricht hier davon und sagt, in einem Luthertext haben wir Christus. Das Wort Christus heißt Gesalbter, kommt vom Griechischen. Das hebräische Wort für denselben Gedanken, Gesalbter, ist Messiah oder Messias zu Deutsch. Messias ist der von in Israel verheißene Erlöser der Welt. Und jetzt sagt Jesus, passt auf, es werden Leute kommen und meine Rolle übernehmen wollen. Ich bin der einzige Erlöser. Ich bin der einzige Retter. Aber es werden andere kommen und eure Aufmerksamkeit auf sich lenken wollen und sagen, hier ist Rettung, hier ist Heil. Sie müssen nicht ausdrücklich den Namen Messias oder Christus tragen. Im Übrigen steht es hier nicht geschrieben, sie werden in meinem Namen kommen. Wenn Sie Ihre Bibel dabei haben, steht wahrscheinlich in meinem Namen. Im Grundtext nicht so. In meinem Namen heißt, dass Jesus sendet. Das ist etwas anderes. Diese kommen nicht als von Jesus Gesandte. Sie sagen selbst, dass sie so wie Jesus sind. Im Grundtext steht auf meinem Namen oder aufgrund meines Namens oder mit meinem Namen. Das heißt, mit meiner Rolle. Sie sagen, ich bin der Gesalbte, ich bin Mittel des Heils. Es hat immer wieder solche gegeben. Die genieren sich bei Christen, sich Messias zu nennen. Aber man merkt schon, hier geschieht eine Verschiebung des Hauptsächlichen. Also später sagte Herr Jesus, wenn man sagt, da in der Wüste oder da in dem Raum, in dem Saal, da könnt ihr ihn sehen und erleben, dann sagt er, passt auf, nicht so. Wir sollten uns, Geschwister, darin üben, uns zu hüten, Menschen nachzulaufen. Wir leben heute in einer Vorbereitungszeit der Endzeit. In der eigentlichen Endzeit, denke ich, sind wir noch nicht. Die ganze Zeit zwischen Jesu erstem Kommen und Jesu zweitem Kommen ist letzte Zeit. In diesem Sinne schon Endzeit. Aber es gibt eine gewisse Endzeit, die ganz kritisch ist. Da sind wir, glaube ich, noch nicht. Aber die Schatten sind da. Die Züge jener Endzeit zeigen sich schon. Und deshalb sollten wir umso mehr bemüht sein, auf Jesus zu hören. Und es bereitet sich heute eine Mentalität vor, oder besser, es wird eine Mentalität vorbereitet, die vor einigen Jahren noch, besonders hier in Deutschland, undenkbar war, weil man meinte, geheilt zu sein von der Anbetung eines Menschen im Dritten Reich. Und als die Demokratie dann hier als Regierungsform kam und man meinte, jetzt sei das Vergangenheit, dann sagte man, jetzt sind wir wirklich eine Demokratie und jeder darf seine eigene Meinung haben und die Meinung des Volkes muss nun gehört werden. Und so wurde man erzogen, auch selbstständig zu denken. Aber das ist vorbei. Heute wird man nicht mehr erzogen im Allgemeinen, um selbstständig zu denken. Heute ist der Druck über die Massenmedien, der Journalismus hat sich geändert in seinem Wesen. Das wissen viele Leute nicht. Früher war Journalismus, war die Aufgabe des Journalismus, das heißt, derer, die die Zeitungen schreiben und so weiter, Artikel schreiben, war es die Aufgabe zu erzählen, was geschehen ist. Und möglicherweise noch das zu besprechen. Aber seit einiger Zeit ist ganz bewusst das Ziel eines Journalisten, ich will nicht alle Journalisten anklagen, aber es ist bewusst so bei manchen, der Journalismus dient dazu, die Meinung zu formieren, mittels Erzählen dessen, was geschehen ist, gestaltet man jetzt Meinung. Und so wird manipuliert. Ein leitender Journalist, beziehungsweise der in den Medien arbeitet, Peter Hane, weiß um diese Manipulierungsabsichten und Gefahren. Nicht nur er, sondern auch andere haben darüber geschrieben. Auf verschiedene Art und Weise, übrigens auch durch Musik. Viele Musiker, auch die lange studiert haben, wissen gar nicht, was da geschieht. Mit der Musik wird manipuliert. Man weiß genau, wie man Aussteiger manipulieren kann. Mit welchen Tönen. Es ist nicht so, dass Musik Geschmackssache ist. Musik ist Schöpfung Gottes, das heißt die Bausteine. Und jeder Ton hat seine Zahl von Schwingungen. Das ist Schöpfung, das ist Physik. Es ist nicht nur so, dass etwas mir gefällt und kann ich machen mit dem, was ich will. Nicht alle geschaffene Musik, das heißt alles, was wir herstellen, ist von Gott. Nein, es ist so wie mit anderen Dingen, mit der Geschlechtlichkeit und mit anderen Bausteinen. Die Bausteine hat Gott geschaffen. Was wir mit den Bausteinen machen, das ist unsere Verantwortung. Sie haben das Material für dieses Haus geholt von der Schöpfung. Gott hat dieses Material geschaffen. Aber Menschen haben es geformt, sie haben es zusammengestellt und sie haben dieses Haus gebaut, nicht Gott. Wir sind verantwortlich für das, was wir mit diesen Bausteinen machen. Nun mag einem oder dem anderen Marschmusik besser gefallen als eine andere Art. Das ist etwas anderes. Es geht bei der heutigen Musikwelle um etwas anderes. Es geht um das Wesen der Dinge. Und heute sind wir so weit, dass Jesaja zu uns sagen muss, wehe dem, der süß bitter nennt und bitter süß. Wir haben die Definition von süß geändert. Heute sagt man, alles ist in. Jede Form, ein christlicher Musiker soll er sein, hat gesagt, auf den Text kommt es darauf an, den Träger kann man auswechseln. Nein, den kann man nicht auswechseln. Wenn Sie mit den Worten eines sagen und die Musik sagt dabei etwas anderes und sie sagt etwas von sich aus, Gott hat sie so geschaffen. Ich kann jetzt keinen Vortrag darüber halten. Ich will nur hinweisen auf die verschiedenen Gefahren, die dabei sind, Massendenken herbeizuführen, sodass die Aufmerksamkeit auf Menschen gerichtet wird, anstatt auf unseren Herrn Jesus Christus. Wir sind mehr und mehr gefordert, gegen den Strom zu schwimmen. Wir sind nicht gerufen, um mit dem Strom zu schwimmen. Tote Fische, die können das. Aber lebendige Fische, die schwimmen gegen den Strom. Frage ist, wie viel Leben ist da? Wie viel Qualität, wie viel Substanz in uns als Fischen, wenn wir uns mit als Christen so vergleichen wollen? Wie viel Substanz ist da, um gegen den Strom zu schwimmen? Also, auch auf diese Weise wird manipuliert. Wir wissen oft nicht, wie schnell das geschieht. Es geschieht auf verschiedene Art und Weise. Es geschieht auch durch christliche Literatur. Manche Prediger und Reichgottesarbeiter wissen nicht, was eigentlich in christlicher Literatur geschieht. Man darf nicht alles lesen. Man darf sein Denken nicht mit allem belasten. Man muss sehr, sehr sorgfältig wählen, was lese ich, aus welchem Heft, aus welchem Buch und so weiter. Denn alles, was meinem Auge begegnet, hat einen Einfluss auf mich. Und wenn ich merke, es hat einen schlechten Einfluss auf mich, muss ich sofort um Reinigung bitten. Mein Auge, mein Ohr nimmt diese Dinge auf. Und wir können nicht einfach so weiterlesen oder weiterhörend meinen, wir könnten da einfach unbeeinflusst werden. Ein bekannter amerikanischer Dichter, glaube ich, war es, hat nicht umsonst gesagt, er war vielleicht nicht Christ, und dennoch war es sehr wahr, wir sind ein Stück von allem, dem wir begegnet sind. Also Vorsicht mit der Begegnung. Wir wollen beim Hirten bleiben und unser Auge auf ihn gerichtet halten und unser Ohr auf ihn gerichtet halten. Seht zu, passt auf, dass niemand euch irreführe. Denn jeder Weg weg von mir ist ein Irrweg, nur mir nach ist der Weg zum Ziel. Nur da ist Wahrheit. Nur da kommt man nach Hause. Alle anderen Wege sind Irrwege. Denn viele werden mit meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Messias und werden viele irreführen. In den Versen 6 bis und weiter spricht unser Herr nun von verschiedenen Nöten, denen die Jünger begegnen werden im Verlauf der Zeit nach seiner Himmelfahrt. Wenn er weggeht, sagt er, teilt er mit, was ihnen begegnen wird. Und später sagt er ihnen, passt auf, ich hab's euch gesagt, ich werde es euch gesagt haben. Seht zu, lasst euch nicht irreführen, glaubt es nicht. Ja? Ich habe es euch gesagt. Mit anderen Worten, was er sagt, sein Wort, ist unsere Bewahrung. Sein Wort ist unsere Bewahrung. Ich war so dankbar. Es war mir neu, aber es war ein sehr guter Gedanke, als Bruder Reimer vom Sparen sprach. Sehr gute Anwendung von diesem Sparen mit dem Öl. Wir sparen bei dem Substanziellen, bei dem Wesentlichen. Das ist nicht gut. Wir sparen beim Wort Gottes, wir sparen bei der Gemeinschaft mit dem Herrn. Das darf nicht sein. Dort wollen wir investieren. Dort wollen wir Zeit und Aufmerksamkeit und Energie investieren. Ich merke das bei mir selbst. Die Gefahr ist immer wieder, an der falschen Stelle zu sparen. Und dann muss ich immer wieder zurückkommen und sagen, Herr, ich habe da an der falschen Stelle gespart. Ich habe falsch eingeteilt. Ich habe mir nicht genügend Zeit zum Gebet genommen. Ich habe mir nicht genügend Zeit für dein Wort genommen. Ich dachte, das andere sei so wichtig. Es war ja dein Dienst. Aber auch innerhalb des Dienstes müssen die rechten Prioritäten gesetzt werden. Nun, in diesen Versen sagt Jesus voraus, was auf uns zukommt. Hören wir, was er in Vers 6 sagt. Es steht euch aber bevor zu hören. Erwartet es, das steht euch bevor, ihr werdet etwas zu hören bekommen. Und dieses, was ihr hört, wird konkurrieren mit dem, was ihr von mir gehört habt. Das will euch in Unruhe bringen. Bei mir könnt ihr in der Ruhe bleiben, trotz dessen. Bleibt bei mir. Es steht euch bevor, erwartet es, ihr werdet hören von Kriegen, von Streitigkeiten unter Menschen. Und das sagt auch Offenbarung 6. Seit Jesus gen Himmel gefahren ist, und bald danach ist der Friede von der Erde genommen worden. In der großen, souveränen Führung Gottes gab es in dieser Zeit einen Weltfrieden, sodass das Evangelium in kurzer Zeit lanciert werden konnte. Gott sorgte dafür, dass die Straßen gebaut waren, durch Römer und durch andere. Die waren da. Gott sorgte dafür, dass Postverbindung da war. Gott sorgte dafür, dass die Juden verstreut waren, überall Anknüpfungspunkte bildeten. Gott hat auf verschiedene Art und Weise dafür gesorgt, dass Verhältnisse da waren, sodass nachdem Jesus Christus gekreuzigt, auferstanden, in den Himmel gefahren war und der Heilige Geist gekommen war, das Evangelium schnell hinausgehen konnte wie ein Feuer. Er hat die Hand der Verfolgung zurückgehalten. Hier und da ließ er es zu, zunächst in Israel. Aber im Ganzen konnte das Evangelium weiterlaufen. Und dann wurde der Friede genommen. Und er ist nie wieder eingekehrt. Nie wieder. Die Geschichte belegt das. Und der Friede wird nicht von dieser Welt oder in dieser Welt einkehren, bis der Friedefürst kommt. So dass seine Jünger immer wieder hören, da gibt's Krieg. Ja, in Bosnien hat man jetzt Frieden geschlossen. Da gibt's Krieg, werden wir bald hören. Immer wieder hört man. Es steht euch bevor zu hören von Kriegen und Gerüchten von Krieg. Wenn auch kein Krieg ist, aber Gerücht, dann wird man schon unruhig. Ja? Jetzt wieder. Jesus sagt, lasst euch nicht beunruhigen. Gebt Acht, seid nicht beunruhigt. Nun gibt es eine falsche Ruhe. Aber darum geht es hier nicht. Wir sollen unsere Ruhe bewahren durch den Blick auf Jesus. Die Unruhen dieser Welt sollen uns nicht erschüttern. Das ist die Gefahr des Fernsehens und des Radios. Man meint, man müsste die Nachrichten hören, man müsste alles in der Zeitung gelesen haben, man müsste ja auf dem Laufenden bleiben. Nein, man muss nicht auf dem Laufenden bleiben. Wir sind nicht so beschaffen, wir sind nicht so stark, dass wir uns mit allem Möglichen in der Welt befassen können. Wir haben heute die Möglichkeiten, aus allen Teilen der Welt Nachrichten zu bekommen. Sie und ich sind nicht imstande, uns damit zu befassen. Wir wurden nicht so gebaut, um weltweit unsere Aufmerksamkeit zu geben. Wir wurden geschaffen, um an einem Ort zu leben und in einem beengten Umkreis zu erfahren und dort unseren Einfluss zu haben. Zu nehmen und zu geben. Wir sind nicht dazu geschaffen, um alles Mögliche in der Welt zu wissen und gehört zu haben. Das ist eine Gefahr der heutigen Zeit. Wir werden überladen. Wir sind nicht stark genug dazu tragen. Es ist nicht gut zu wissen von allerlei Erdbeeren und so weiter. Unsere Seelen können das nicht tragen. Gott trägt die Welt und er wird fertig werden damit. Und ich muss mit dem fertig werden, wo meine Verantwortung liegt. Und das muss ich wissen. Herr, wo ist meine Verantwortung? Was soll ich lesen? Womit soll ich mich beschäftigen? Wohin soll ich geben, wenn Not da ist und so weiter? Lasst euch nicht beunruhigen. Bleibt bei mir und bewahrt meine Ruhe. Lasst meine Ruhe eure Ruhe sein. Denn es muss alles geschehen. Gott lässt es zu, dass die Sünde ausreift. Wir sind nicht imstande, wir können nicht die Welt besser machen. Wir können das nicht. Unsere Aufgabe ist, Licht leuchten zu lassen, und dann überlassen wir es Gott. Es gibt ein Wort im Deutschen, das nicht biblisch ist. Bei deutschen Christen. Man tut sich schwer, diesen Begriff, diesen Gedanken in anderen Sprachen zu finden. Wo man nicht mehr Christen hat, sondern Weltmenschen, da hört diese Definition auf. Dasselbe Wort wird dort gebraucht in der Welt, aber es hat dort eine andere Bedeutung. Das Wort heißt Vollmacht. Verlassen Sie diesen Raum und gehen Sie in die Welt, auf die Bank oder in eine Firma und so weiter, da weiß jeder, was Vollmacht ist. Berechtigung. Kommen Sie aber in christliche Kreise, dann beginnt dieses Wort eine neue Definition, eine neue Bedeutung anzunehmen, die nicht biblisch ist. Da spricht man von vollmächtigen Seelsorgern, Evangelisten und so weiter. Und dann betet man um Vollmacht. Man braucht es nicht zu tun. Das gibt es nicht. Was ist Vollmacht hier? Da erwartet man oder denkt, dass gewisse Personen die Gabe hätten, einen Einfluss auf andere zu haben. Wenn man zu dem geht, der ist vollmächtig. Wenn man den hört, der hat Vollmacht. So wie wenn er ständig diese Möglichkeit hätte, etwas auszurichten bei Menschen. Wenn ich dynamischer wäre, dann hätte ich vielleicht hier auf die Theke gepaukt. In 1. Korinther 12 steht geschrieben, es gibt mancherlei Gnadengaben, Befähigungen, einen Geist. Es gibt mancherlei Dienste, nur ein Herr. Und dann Vers 6. Es gibt mancherlei Kraftwirkungen, aber nur einen Gott. Ich habe es überhaupt nicht an der Hand, was heute hier geschieht. Keiner von uns hat es in der Hand, was mit seinem Zeugnis, mit seinem treuen Dienst ausgerichtet wird. Niemand von uns. Diese Vollmacht, diese Möglichkeit, diese ständige Möglichkeit, einen Einfluss auf andere zu haben, gibt es nicht. Unsere Aufgabe ist es, den Herrn vor Augen zu haben. Und einfach, egal was dabei rausspringt, egal was der andere macht, einfach das zu tun und zu sagen, was vor unserem Herrn richtig ist. Der kommt mit einer Not, erzählt, das ist so schwierig. Ja, was kann man jetzt machen? Sehen Sie? Wir sind so gedrillt, wir sind so beeinflusst durch unsere technische Entwicklung auch. Wenn man hier auf diesen Knopf drückt, dann müsste das dabei rausspringen. Gebrauchen wir diese Methode, dann müsste doch der Erfolg dabei sich herausstellen. So geht das nicht im geistlichen Bereich. Das müssen wir dem Herrn überlassen. Zunächst einmal, wenn wir eine schwierige Person haben, eine schwierige Situation, sagen wir, wir können nichts machen. Es ist auch nicht unsere Aufgabe, etwas zu machen. Wir müssen einmal unsere Hilflosigkeit zugeben. Unser Herr gewährt es uns nicht, dass wir gleichsam das tun, was er sich vorbehalten hat zu tun. Keiner von uns kann einen Menschen umkrempeln oder ihn dazu bringen, dass er nun wirklich feste Schritte tut. Keiner von uns kann das. Wenn es nicht dem Herrn gefällt, da einzugreifen, dann ist alles hilflos. Dann nutzt alles nichts. Wir müssen das wissen. Wir müssen wissen, dass wir mit unserem Zeugnis, wir mit unseren Predigten, mit unseren Einsätzen rein nichts ausrichten können, wenn der Herr nicht etwas tut. Und wenn in dieser Welt etwas geschehen wird, dann wird es immer der Herr sein, der es getan hat. Und kein Mensch darf sich rühmen. Alles bleibt Geschenk. Alles ist Geschenk. Hüten wir uns, die Aufmerksamkeit von unserem Herrn wegzulenken, auf eine Person zu richten. Und wenn wir alle uns auf den Herrn ausrichten, dann gibt es das Schönste und das Beste miteinander. Und dann, ich denke, dann werden auch andere eher wünschen, dabei zu sein. Das wird, denke ich, seine eigene Anziehungskraft haben. Denn Jesus sagt ja selbst, wenn ich aufgerichtet werde, dann werde ich Menschen zu mir ziehen. Das ist nicht so, nur so damals am Kreuz gewesen, sondern das bleibt so. Es muss alles geschehen. Das Böse muss sich ausreifen und wir bestimmen nicht, wo es Böses gibt und wo es Gerechtes gibt. Wir wollen unser Licht leuchten lassen und dann muss der Herr die Finsternis verscheuchen. Jedoch ist es nicht das Ende. Es geht weiter. Man spricht von Zeichen der Zeit. Sie sind die ganze Zeit da gewesen, seit Jesus gen Himmel gefahren ist. Und wenn wir von veränderten Zeichen sprechen wollen, dann könnten wir sagen, manche von diesen Zeichen werden intensiver. Es wird schlimmer. Kriege, schlimmere Kriege. Jesus sagt, denn Volk wird sich gegen Volk erheben. Und Königreich gegen Königreich. Und es werden Hungersnöte sein und Seuchen und Erschütterungen an verschiedenen Orten. Aber immer wieder. Die Erde bleibt nicht frei davon. Irgendwo ist es dann so. Natürlich gibt es Pausen, Zeitpausen. Hier ist es dann wieder ruhig. Paulus sagt, betet, damit es solche Zeiten gibt, damit das Evangelium vorangehen kann. Es braucht solche Zeiten. Sie genießen sie jetzt. Wollen wir die Zeit auskaufen, nicht für uns selbst zu leben, sondern für den Herrn und seine Sache. Aber bedenken wir, diese Zeit ist begrenzt. Die Schatten einer ähnlichen Zeit, wie die, aus der sie gekommen sind, bahnen sich an. Die antichristlichen Stimmen werden lauter, dreister, frecher. Vielleicht sind sie aus der Pfanne, aus der heißen Pfanne gekommen, um ins Feuer zu kommen. Manche werden vielleicht noch sich zurücksehnen nach jener Zeit, wo es zwar schlimm war, aber es kann hier noch schlimmer werden wie drüben. Das ist alles möglich. Wir wollen also nicht hier auf dieser Welt unser Friedensreich, unser Paradies erwarten. Aber dies ist alles der Anfang der Wehen. Das sind äußere Nöte, die Jesus beschreibt. Jetzt kommt er auf innere Nöte zu sprechen. Vers 9. Dann werden sie euch der Bedrängnis ausliefern. Das heißt, des Druckes. Das griechische Wort bedeutet quetschen, Druck. Der Atem geht aus. Von allen Seiten kommt dann der Druck. Sie werden, wer? Er macht bald deutlich, wer das ist. Sie werden euch der Bedrängnis überliefern oder ausliefern und werden euch töten. Rechnet damit, einige von euch werden das Leben verlieren. Und ihr werdet von allen Völkern gehasst werden, meines Namens wegen. Alle Völker werden Christen hassen. Was setzt das voraus? Vers 14. Dass die ganze Welt irgendwie vom Evangelium hört, dass es Christen gibt. Um Christen zu hassen, muss es Christen geben. Und es wird überall Christen geben. Das Evangelium wird da sein, sodass es Christen geben kann. Und nicht alle werden es annehmen. Viele werden sich dagegen wenden. Also, Jesus sagt, ich komme nicht gleich. Das Evangelium wird sich verbreiten in alle Welt hinein. Und dort wird es nicht nur Zuspruch hervorrufen, sondern auch Widerspruch. Und wenn diese Zeit kommt, dann kann es sehr schlimm werden. Dann werden sie euch der Bedrängnis ausliefern. Ihr werdet von allen Völkern gehasst werden, meines Namens wegen, weil man zu Jesus hält, weil man den Namen Jesu trägt. Ich bin Christ, ich trage den Namen des Christus. Ich gehöre zu ihm, ich bekenne mich zu ihm. Ja, dann entsteht eine Kluft. Das ist heute noch nicht überall so. Diese Zeit kommt aber und wir müssen damit rechnen. Dann werden viele zum Stolpern verursacht werden. Jetzt geht's weiter. Der Hass, dieser Druck, diese Bedrängnis führt dazu, dass in den Reihen derer, die sich zu Jesus zählen, es zum Fall des einen und des anderen kommt. Nicht nur des einen und des anderen, Jesus sagt viele. Bedrängnis sind Zeiten des Siebens. Gott siebt. Wo sind die Echten? Wo sind die Klugen? Wo sind die Treuen? Viele werden zum Stolpern verursacht werden. Sie werden nicht standhalten. Sie werden umfallen und werden einander ausliefern. Sie machen dann mit. Manche von Ihnen kennen das. Unter dem Druck versagt man. Man will sein Leben erhalten. Aber Jesus sagt, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Das ist Stolpern. Man muss bereit sein, sein körperliches Leben zu verlieren, wenn man Jesus treu sein will. Das ist schwer. Da heißt es immer wieder, ja, aber wir mussten das so machen. Wir müssen nichts tun. Unser Sohn machte einen Weiterbildungskurs für junge Leute, die etwas anderes machen wollten. Und dann hatten sie auch ein wenig Psychologie und der Psychologielehrer sagte, sie müssen, er wollte sie zum selbstständigen Denken und Handeln führen. Und dann sagte er zu ihnen, sie müssen nichts tun. Alles ist freiwillig. Sie müssen entscheiden. Nur zwei Dinge müssen sie tun. Raum einnehmen, so und so viel, wie ihr Körper es fordert, ja, und sterben. Das andere ist freie Entscheidung. Nun, das ein bisschen drastisch formuliert, nicht wahr? Jeder von uns nimmt irgendwelchen Raum ein und das muss einfach so sein. Allerdings, bei einigen ist es auch eine Entscheidung, ob sie weniger oder mehr Raum einnehmen wollen. Sterben, darüber verfügen wir auch nicht. Einige wollen darüber verfügen. Sind wir bereit, unser Leben zu verlieren? Das ist heute, hat heute hohe Priorität in der Welt. Der Mensch, der ist heute wichtig. Und er wird zum Maß aller Dinge, immer wieder. Die Menschenrechte haben dieses zum Mittelpunkt. Das ist das Thema. Was fördert den Menschen? Und wir fragen, was fördert Jesus Christus? Wir wollen bereit sein, unseren Ruf zu verlieren, unser Geld zu verlieren, unsere Energie zu verlieren, alles zu verlieren. Wir wollen bereit sein zu sterben, bevor wir sterben. Sein Leben zu lassen für die Brüder heißt nicht nur, den letzten Atem herzugeben, sondern schon bevor man stirbt, ein Stück Leben abzugeben. Das, was wir für das Leben für notwendig erachten, das müssen wir bereit sein, dran zu geben. Werden einander ausliefern, weil sie eigenes Leben erhalten wollen, und einander hassen. Brüder und Schwestern, können wir lieben? Gott lässt die Probleme in den Gemeinden zwischen Gläubigen, zwischen Christen manchmal so schwer werden, dass wir zu dem Punkt gelangen, wo wir merken, ich kann einfach nicht vergeben. Ich kann nicht. Und wohl dem Gläubigen, der da hingekommen ist, der merkt, ich kann nicht. Und wenn wir merken, wir können nicht lieben, wir können nicht vergeben, wir können nicht loslassen, irgendetwas in uns zwingt uns immer wieder zu sagen, das ist Schuld. Wir können es nicht einfach dem Herrn abgeben. Wenn wir so weit gekommen sind, aber dann zum Herrn eilen und ihm das sagen, Herr, ich will, aber ich kann nicht, dann ist Gnade genug da. Wenn wir an den Punkt gekommen sind, wo wir unsere gänzliche Ohnmacht erkennen, dann kann der Herr Liebe schenken, da wir ja Reben an seinem Weinstock sind. Und der Weinstock ist der wahre Weinstock, der echte, die echte Lebensquelle. Da werden wir nie enttäuscht. Sind wir Reben an diesem Weinstock, dann ist nicht nur Leben möglich, sondern Leben im Überfluss. Dann kann Leben da sein. Aber wenn wir unser Leben lieben und mehr lieben als unseren Herrn, dann werden Schwierigkeiten zwischen uns aufkommen. Vielleicht ist da nicht gerade ein Gefühlshass, aber doch ein Abstand, und das ist die biblische Bedeutung von Hass. Liebe ist Annäherung, Bereitschaft zu geben. Hass ist Abstand. Vater und Mutter zu hassen für Jesus heißt nicht, sie zu hassen im gefühlsmäßigen Sinn, sondern bereit sein, sie zu verlassen. Man darf sie immer noch lieben, aber Jesu wegen hasst man. Das heißt, man nimmt Abstand davon. Und manche Christen nehmen Abstand voneinander. Geschwister, das ist zu viel so. Wir sollten um die Einheit aller Gläubigen wissen. Wir sollten bereit sein, aufeinander zuzugehen. Natürlich gibt es den Verzicht auf Gemeinschaft, wo jemand sich nicht mit Jesus identifiziert. Das ist dann ein anderes Thema. Jesus sagt, die Gefahr ist da, dass seine Kinder einander hassen werden. Das ist eine große Gefahr. Werden einander hassen. Vers 11. Und viele falsche Propheten werden aufstehen, falsche Verkündiger. Ein Prophet ist jemand, der eine Botschaft weitergibt, die er beim Weisen gelernt hat, beim Philosophen oder, wenn es sich um die biblische Prophetie handelt, dann bei Gott oder bei weisen Männern. Und diese Botschaft gibt man dann weiter. Prophetie ist eine Form von Verkündigung. Nun wird es, sagt Jesus, viele falsche Verkündiger geben. Ich bin manchmal erstaunt über die Unfähigkeit von Gläubigen, zu unterscheiden zwischen Wahrheit und Unwahrheit. Ich musste kürzlich in einem engeren Kreis von Brüdern sagen, Brüder, das ist Irrlehre, was da geboten wird. Wenn man zunächst solche Botschaften liest oder hört, klingt es fromm. Aber ich sage, das ist nicht Evangelium. Das ist Irrlehre. Da wird die Dreieinigkeit angetastet, wenn der Heilige Geist zu hoch gehalten wird, wenn ein Unterschied gemacht wird oder wenn mit der Rute zu stark gekommen wird und die Gnade ganz wegfällt. Das ist nicht Evangelium. Wollen wir die Wahrheit kennenlernen, wissen Sie, wie man auf der Bank unterscheidet zwischen guten und falschen Noten? Man lernt die Guten gut kennen. Dann ist man imstande, die anderen zu erkennen. Ich muss nicht jede Sekte kennenlernen, um zu wissen, dass sie verkehrt ist. Ich muss das Evangelium gut kennenlernen. Und wenn ich dieses Evangelium, meinen Herrn, gut kenne, dann bin ich imstande, das Falsche zu identifizieren. Wollen wir also unseren Herrn besser kennenlernen? Es werden viele falsche Propheten aufstehen und werden viele irreführen. Das wird so sein, sagt Jesus. Und wir dürfen uns nicht dadurch konsternieren lassen, das heißt verwirren lassen. Viele Gläubige gehen heute sehr einsame Wege. Sie finden sich einfach. Es stellt sich so heraus, sie sind alleine, weil sie den engen Weg gehen wollten, der Wahrheit nach. Und dann fragen Sie sich schon einmal, ja, bin ich dann auch verkehrt? Ist es dann einfach so? Wir wollen auf den Herrn blicken und damit rechnen, dass viele schon den falschen Weg einschlagen werden. Und wegen der Vermehrung der Gesetzlosigkeit wird die Liebe der vielen erkalten. Jesus sagt nicht nach dem Grundtext, die Ungerechtigkeit wird Überhand nehmen, sondern er sagt, sie wird sich vermehren. Gesetz wird wohl immer bleiben bis zum Letzten. Eine gewisse Ordnung wird wohl in der Gesellschaft bleiben, auch wenn sie despotisch ist, auch wenn sie willkürlich da sein wird. Aber der Mensch kann nicht im Chaos leben. Sie mag hier und da die Überhand nehmen. Wo Gesetzlosigkeit überhand nimmt oder wo sie sich vermehrt, da geht es Hand in Hand mit Lieblosigkeit. Das wissen Sie, wenn Sie Auto fahren. Menschen, die nicht nach der Ordnung fahren, werden lieblos, rücksichtslos. Ja? Es geht Hand in Hand. Gesetzlosigkeit ist eine Form von Lieblosigkeit. Gesetz und Liebe gehen Hand in Hand. Gott schuf das Gesetz, damit die Liebe möglich sei. Im Gesetz sollte die Liebe zum Ausdruck kommen. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben, so wie ich es dir vorschreibe. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Und das sieht dann so aus, Kapitel 21. 2. Mose 20, die 10 Gebote. Kapitel 21 beginnt die Auslegung. So sieht es aus, wenn ihr mich liebt und einander. Ja? So wird das aussehen. Wenn aber Gesetzlosigkeit da ist, man abweicht vom Willen Gottes, dann äußert sich das in Lieblosigkeit. Nun kommen zwei Verse der Hoffnung. Der ganze Text 4 bis 14 ist im Ganzen ein Hinweis auf Nöte verschiedener Art. An den Anfang setzt er zwei Verse Warnung, an das Ende setzt er zwei Verse Hoffnung. Vers 13 und 14. Aber wer bis zum Ende ausharrt, der wird gerettet werden. Es gibt Rettung, es gibt Bewahrung. Was heißt ausharren? Das heißt nicht einfach die Lippen zusammenbeißen. Das heißt, den Blick nicht vom Herrn wegzunehmen, beim Herrn zu bleiben. Das heißt nicht einfach fromm zu bleiben oder sein Bestes zu tun. Das heißt, Jesus als seinen Bürgen zu haben. Jesus als seine Gerechtigkeit und keine eigene Gerechtigkeit. Paulus sagt es so in Philipper 3, damit ich, wenn er kommt, damit es sich dann herausstelle, dass ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, sondern die, die nicht durch das Gesetz kommt, sondern durch Jesus Christus. Das ist die einzige Rettung. Nicht unsere Treue, nicht unser Bemühen, nicht unser Einsatz, sondern darin besteht das Gerettetwerden, das Ausharren, dass ich immer wieder zu ihm komme und aus der Vergebung lebe und aus dem Vertrauen auf ihn. Das Vertrauen zu Jesus und die Liebe zu ihm, die zwei müssen intakt bleiben. Das sind die zwei Stränge der Bewahrung. Die zwei, die uns an Jesus binden. Vertrauen zu Jesus, Liebe zu ihm. Das sind die zwei, wonach Paulus fragt, wenn er wissen will, steht's gut mit den Thessalonichern. Ich wollte wissen um euren Glauben, um euer Vertrauen. Und ich wollte wissen, wie steht's mit der Liebe zu Jesus. Und wenn die da sind, dann sagt, wunderbar. Da ist noch Raum zum Wachstum, das weiß ich. Die Liebe darf zunehmen, das ist klar. Aber sie ist da. Ich freue mich, dass ihr nicht abgefallen seid. Denn dann wäre meine Arbeit ja umsonst gewesen. Dann müsste ich mit leeren Händen vor dem Herrn da erscheinen. Entschuldige, Herr, aber die Thessalonicher sind nicht da. Mein Einsatz war vergebens. So will Paulus nicht sprechen. Sie sollen seine Krone sein. So auch die Philippa. Wer ausharrt, das heißt, wer einfach Jesus als seinen Bürgen hat und nicht auf andere Stimmen hört, sondern nur bei Jesus bleibt. Und Vers 14 erinnert uns an unseren Auftrag. Diese gute Botschaft, Evangelium ist gute Botschaft. Diese gute Botschaft vom Königreich, und da kommen einige und sagen, oh, das ist nicht das Evangelium von Golgatha, das ist das Königreich, das ist für Israel, das ist hat mit dem Gesetz zu tun, das hat mit dem tausendjährigen Reich zu tun. Nee. Noch einmal die Bibel lesen. Noch einmal Matthäus lesen. Markus, Lukas, Johannes, Apostelgeschichte. Auch die Apostelgeschichte. Wenn die ersten Apostel evangelisieren, dann verkünden sie die Botschaft vom Königreich. Dann verkünden sie die Botschaft, dass Jesus König ist. Und wenn Paulus an die Kolosser schreibt und dort klare Verhältnisse schaffen will, was die Lehre betrifft, wenn er sie bewahren will, die Irrlehre klopft dort an die Tür der Gemeinde, dann sagt er, Gott hat euch herausgeholt aus dem Machtbereich der Finsternis und hat euch versetzt in das Königreich seines lieben Sohnes. An die Römer schreibt er, das Königreich Gottes ist nicht einfach Essen und Trinken, sondern Liebe und Freude und so weiter im Heiligen Geist. Gemeinde ist ein Volk, das Jesus zum König hat. Und dieses ist die Botschaft. Wenn wir gerettet werden wollen, dann müssen wir, und vielleicht sind hier solche, die noch nicht Jesu Eigentum sind, wenn sie gerettet werden wollen, dann werden sie die Untat, den Ungehorsam ihrer Voreltern, unserer aller Voreltern, Eva und Adam im Garten Eden, für sie persönlich rückgängig machen wollen. Dort hatte Gott gesagt, nein, zu einem gewissen Baum. Und Eva und Adam sagten, nein Gott, ja zum Baum. Das ist Auflehnung, das ist Rebellion. Und so sind wir jetzt programmiert. Römer 1, sie lieben die Schöpfung, wie Adam und Eva ein Stück Schöpfung, mehr denn den Schöpfer. Und wenn wir gerettet werden wollen, dann müssen wir diese Auflehnung aufgeben, Buße tun und unser Vertrauen setzen wieder in den, den Gott in die Mitte gestellt hat, in Jesus Christus. Diese Botschaft weiterzutragen ist unsere Verantwortung. Diese Botschaft wird verkündet werden in aller Welt. Und dann kommt das Ende. Und daran wollen wir teilhaben. Da wollen wir jeder an seinem Platz seinen Beitrag leisten. Wir wollen daran teilhaben, dass der Name Jesu verbreitet wird und dass Menschen die Gelegenheit haben, gerettet zu werden. Heute Nachmittag, so der Herr will, Fortsetzung. Beten Sie, dass der Herr uns das rechte Wort gibt. Ich muss gestehen, ich weiß noch nicht genau, was wir heute Nachmittag aus Gottes Wort hören sollten. Aber beten Sie, dass der Herr uns das rechte Wort gibt. Vielen Dank. Amen.